Literaturfest Meißen, Sonnabend, 14. Juni, 20 Uhr, Krimibühne. Jetzt wird's bayerisch. Eine Premiere in Meißen.
Du hast ein Bier, du brauchst gern Wasser.
Ich hab schon, ich hab ein Bier da.
Bist du bereit?
Bleib ich unten, geh ich hoch?
Nein, geh ruhig hoch.
Geh ich hoch auf den Grund.
So, meine Damen und Herren, und es geht weiter. Wir haben die dritte Lesung des heutigen Abends hier an der Krimi-Bühne beim Lesefest Meißen. Und schauen Sie mal, ein Bierhundenschnitzer. Du bist eigentlich,
ich wollte schon Prost sagen, ja. Also Prost an alle, die jetzt kein Bier haben.
Die Rollen R.
Das ist ein fränkische R. Die Oberbayern rollen auch vorn. Aber ja, genau. Ich halte mich hochdeutsch.
Kreuzkruzifix.
Sefix, Halleluja, sagt man.
Sefix, Halleluja. Wir lernen Rolf May kennen. Also diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, da sitzt er. Schaut, so sieht er aus.
Hallo Meißen. Ist schön, dass alle da, also alle, die ich nicht kenne, da sind.
Kommt aus dem Münchner Umland und ja.
Ja, eigentlich lange in München groß geworden. Also ich würde mal sagen, ja gut.
Groß geworden.
Gut drei Viertel bis sieben Achtel meines Lebens.
Okay. Bisherigen Lebens. Das ist eine Rechenaufgabe. Jetzt müsst ihr mal kalkulieren, wie viele Jahre das waren.
Könnte ich selber nicht.
Er hat zwei Kriminalromane geschrieben. Die Titel sind, finde ich, schon. Die versprechen schon sehr, sehr viel. Der erste heißt Brunskachel,
genau.
Der zweite Beitelschneider. Das bedarf einiger Erklärung, da sind wir uns, glaube ich, einig. Oder weiß jemand von Ihnen sofort, was es ist? Brunskachel, ratlose Gesichter, schaut.
Genau,
Beitelschneider, das könnte man noch wissen. Das ist gar nicht so
Der kommt gar nicht so oft vor. Die Brunskachel kommt tatsächlich öfter vor, wer kennt Gerhard Polt? Hier, mal Hände hoch, Arme, Hände. Alles, Finger, genau. Aus dem Stück, es gibt ein Stück von Gerhard Polt, das heißt Longline. Das kennt aber so gut wie keiner, weil es nicht bis zum Ende durchhört. Ja, weil am Anfang denkt, da unterhalten sich zwei nur was Tennis spielen oder einer schimpft über das Tennis spielen. Und am Ende kommt eine unglaubliche Schimpftirade. Und aus der Schimpftirade ist Brunskachel endlich, weil da geht es wieder: Brunskachel, Ochsachte, was da von mir. Ja? Und das ist ein sehr derbes Schimpfwort. Aber ich habe mir gedacht, so fürs Buch passt das ganz gut. Man kann dann damit entweder seine Tante beglücken, weil sie es gerne liest, oder ihr subtil mitteilen, dass man sie nicht mag.
Wofür man sie hält.
Genau. Ja. Das ist.
So, und der Beitelschneider ist eigentlich eine Abwandlung des Beutelschneiders.
Genau.
Das ist jemand, der die Leute übers Ohr haut.
Das ist jemand, der den Leuten das Geld aus der Tasche
zieht. Das heißt auch,
genau.
Ja?
Das ist jemand, der, genau. Das ist so sehr.
Haben wir doch schon wieder was gelernt heute Abend?
Ja, da geht doch ein bisschen mehr.
Ich bin mir fast sicher, dass wir heute Abend noch viele Schimpfwörter lernen werden, oder?
Ja, kommt an. Wir können das noch vertiefen. Also ich habe da noch ein kleines Quiz mit dabei. Also wenn nachher noch irgendjemand ein bisschen was lernen will, auch die weniger schlimmen, dann frage ich da gerne mal. Gewinnen kann man nichts. Außer die Ehre, natürlich, klar.
Man wird auch nicht abgefragt hinterher. Aber nein. Wenn ich mir so die Gesichter angucke heute Abend, die Leute sind für Schimpfwörter auf jeden Fall empfänglich. Und das wird Sie jetzt gleich beglücken. Der Rolf May wird etwas aus beiden Romanen, glaube ich, vorlesen.
Oder? Ja, weil es steht Beitelschneider drin, aber letztendlich gibt es Brunskachel. Und ich habe mir heute eigentlich vorgenommen, aus dem dritten Buch, das jetzt dann, ja, so Ende diesen, Anfang nächsten Jahres erscheint also ich lese heute ein paar kleine Intros, ja. Ich lese heute ein paar Prologe und einen Epilog.
Also, Intros, Prologe, ein Epilog.
Ja. Ist doch fast, also nicht zu viel aus dem Buch, weil lesen sollte dann jeder selber.
Die Bücher sind beim Mitteldeutschen Verlag erschienen, liegen auch da hinten auf dem Büchertisch gleich, also wenn Sie hinterher noch Spaß haben möchten, dann können Sie sich ein Buch gerne gönnen und signieren lassen. Wir lernen jetzt den Kommissar Berti Wamprechtshammer kennen. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß mit Rolf May.
Wunderbar. Dankeschön. Danke. Ja, ich bin ja hier heute sozusagen als, ich glaube fast als Quotenbayer eingeladen worden. Und das macht schon mal Spaß, weil normalerweise fährt ja der Münchner an sich. der fährt ja eigentlich die ungefähr 450 Kilometer, die es hier nach Meißen sind, die fährt er ja normalerweise, ich mach das mal drüber ran, die fährt er ja normalerweise an Gardasee. Ne? Der München an sich fährt an Gardasee. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt das erste Mal die 450 Kilometer nach Meißen gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wechsle meine Richtung und fahre öfter mal hierher, weil das ist wirklich unglaublich schön. Jetzt nur so zum Einschleimen, damit es eine ganze Runde hat. Ja, man muss ja ein bisschen, aber es stimmt schon, also wirklich, ich bin sehr begeistert, es ist eine unglaublich schöne Stadt und auch das Festival hier war mir bis dato tatsächlich nicht bekannt, weil ich bin jetzt nicht so literarisch, wie man meint, wenn einer Bücher schreibt, meint man mal, der liest wahnsinnig viel und der kennt sich mit jedem aus und ich war letztes Mal irgendwo, da habe ich gesagt, was sagen Sie denn eigentlich zum Werk von Thomas Mann? Da habe ich gesagt, ja, ich kenne ihn, zumindest so, aber mehr, also ich schreibe einfach sehr gerne, ich schreibe auch natürlich im Nebenerwerb, deswegen erzähle ich jetzt ein bisschen von mir und irgendwann habe ich mal angefangen, also hat meine Frau mir mal gesagt, weißt, den ganzen Schmarrn, versteht's ja, oder, den ganzen Blödsinn, den du so immer erzählst, den könntest du eigentlich auch mal in ein Buch packen und dann haben wir gedacht, ja gut, mei, könnten wir schon probieren, habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Daraus ist dann Brunskachel geworden. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, wie ich zuvor schon erklärt habe, vom Titel her. Und dachte mir mal so, wenn du durch München gehst, du hast so, es gibt ja doch viele Kommissare, es gibt ja viele Krimis auch, es gibt so ein paar München-Krimis. Ich dachte mir immer so, ein bisschen, die sind alle so ein bisschen fad. Also ich hätte es ganz gern so ein bisschen deftiger und ich hätte es ganz gern so ein bisschen mehr, ja, der Kommissar, der soll schon auch mal gerne ein Bier trinken, der soll aber nicht ganz irgendwie, das muss keiner sein, der so am Boden liegt. Ja, das darf auch schon einer sein, dem das Leben Spaß macht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass zum gescheiten Krimi schon auch ein paar gescheite Leichen gehören. Und deswegen ist beim ersten Buch jetzt, weil, also ihr merkt ja, es wird keine wirkliche Lesung, ich erkläre so ein bisschen was aus den Büchern, weil wenn ich euch das alles vorlese, dann geht es ja danach heim und sagt, jetzt hat er die ganze Zeit gelesen, ich weiß trotzdem nichts. Jetzt geht es dann heim, hat viel erzählt und dann wisst ihr auch nichts. Aber zumindest habt ihr ein bisschen was erfahren. Der Kommissar selbst, der ist also ein waschechter Münchner, kann schon sein, dass da so ein paar Parallelen zu mir da sind, genauso wie ein paar Parallelen natürlich immer zu München da sind, die das Ganze so etwas, ja, auch unterhaltsamer und für Leute also ein bisschen nachvollziehbarer gestalten sollen. Vielleicht nicht immer an den richtigen Ecken in München, aber wenn es irgendwann mal nach München kommt, Sie waren schon mal in München? Ja. Schon, ja, ja, sauteuer, gell? Ja, finde auch. Dann kann man vielleicht so ein paar Sachen erahnen und auch wenn die nicht immer ganz stimmen von der Lokalisierung her, mit Sicherheit findest du es. Also ich würde mal ganz kurz mal kurz einsteigen. Moment, ich muss ein bisschen zusammen. Gleiche Chaos, ich habe das alles erst einmal ausgedruckt, dann halt so in Büchern und dann haben wir gedacht, na, da kannst du das in Büchern lesen. Nein, dann haben wir es ausgedruckt. Also. Ich lese euch jetzt mal ganz kurz einen ganz kleinen Einstieg vor aus Brunskachel, damit ihr in etwa euch vorstellen könnt, wer ist denn überhaupt dieser Kommissar Herbert Wambrechtshammer, der da mit seinen Kollegen unterwegs ist. Eine Hand reckte sich in das wolkenlose Blau über der bayerischen Landeshauptstadt. Darin ein leeres Bierglas. Dieses gehörte Kriminalhauptkommissar Herbert Wambrechtshammer. Ein kurzes Nicken von Bedienung Wiegald, der lieber Willi genannt werden wollte, bestätigte die Bestellung einer dritten halben Giesinger. Schließlich war Wambrechtshammer nicht im Dienst, schon seit geraumer Zeit nicht, denn er erholte sich immer noch von einem formidablen dienstlichen Hexenschuss. Oder wie der Orthopäde meinte, ein Diskusprolaps, eindeutig Diskusprolaps, vulgo Bandscheibenvorfall, Herr Wambrechtshammer, da müssen es wohl oder übel kürzer treten. Berti, wie ihn seine Freunde und Kollegen zu rufen pflegten, verkörperte eher den gemütlichen intellektuellen Typ, dessen immer noch volles Haar sich trotz seiner knapp 53 Jahre gegen das Ergrauen wehrte. Jedoch leider mit nachlassendem Erfolg, wie er allmorgendlich feststellen musste. Dezent gebräunt mit weißem Hemd, Jeans, einem dunkelblauen Baumwollkaban, randloser Brille und gepflegten Drei-Tage-Bart, wäre er eher als Seniormodel für Prostata-Generika durchgegangen. Allerdings hatte sein ansonsten deutlich sichtbarer Stau am mittleren Ring, ein Stau am mittleren Ring, wisst ihr schon, das ist so ein bisschen so ein Wampen, ja? Bauch, also Vorbau, ja? nur wegen der strengen Reha-Diät gerade keine Hauptverkehrszeit. Übrigens ein kleines Zwischenspiel noch gerade, weil ich erwähne da gerade, wo er sitzt, das werde ich jetzt gleich mal sagen, der sitzt ich sag da Stüberl, aber wenn ihr mal nach München kommt, dann schaut euch die Lindwurmstraße raus und dann geht's bitte schön ins Lindwurmstüberl und wenn ihr während der Wiesen da seid, geht's gar nicht auf die Wiesen, geht's einfach oben rauf auf die Terrasse. Das ist wunderbar, kriegt's ein Händel, kriegt's ein Bier, ist perfekt. Ich krieg dafür kein Geld, das ist einfach nur so für mich. Genau, also, aber mit ein bisschen Bier und Händel kriegen wir das schon wieder hin, dachte er und streichelte zärtlich über seinen fast nicht mehr vorhandenen Bauch. Nein, Herbert Wambrechtshammer war ganz und gar nicht eitel. Doch er kultivierte seinen sehr eigenen Münchner Stil. Und ohne ein gewisses Quantum an Gemütlichkeit lief bei ihm gar nichts. Entspannt im Stuhl zurückgelehnt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, ließ er seinen Blick über die Lindwurmstraße mit ihren haushohen Pappeln schweifen. Die kreislige Schwester der Leopoldstraße, wie er sie gerne nannte, da kam auch schon Billy angeschwebt. Mei, endlich ist weniger los. Ein Stress ist es immer an so einem Tag. Ich sag's der Berti, jetzt warst du aber lang nicht mehr da. Morgens immer noch so viel in München. Oder magst mich nicht mehr? Fragte er mit dem beleidigten femininen Singsang, der Wambrechtshammer immer zum Schmunzeln brachte. Eigentlich war Wiegald Semmeling ein maskuliner Prachtkerl in Lederhosen, mit Wadeln wie Baumstämme und einem Kreuz, als hätte er aus der Mutterbrust pures Testosteron eingesaugt. Allerdings steckte im restlichen Willi ziemlich viel naive Prinzessin und eine unbelehrbare Vorliebe für fiese Machos. Wambrechtshammer hat ihm in der Vergangenheit bereits mehrmals sprichwörtlich den Arsch retten müssen, wenn er sich mal wieder unsterblich in den Falschen verliebt hatte. Morde? Ja, schön wär's. Die einzigen Morde hätt's beinahe in meiner Reha-Klinik gegeben. Die haben mich nur mit Rohkost gefüttert. Rohkost, verstehst du, vegetarisch. Kein Bier, nix. Kannst du das vorstellen, Willi? Willi zog die Augenbrauen nach oben. Aber das ist doch gesund, Berti. Es schaut doch fantastisch aus. Also ich habe letztens so einen Kerl kennengelernt, der isst nur noch so Paleo-Zeugs, Nüsse und sowas. Der sieht ganz toll aus. Also ich sollte jetzt auch... Willi, weißt du was, bring mir mein Händel, aber gleich und lass mich den Gesundheitsschmarrn einfach in Ruhe, raunzte Wambrechtshammer genervt. Willi schob beleidigt ab, kam aber nach ein paar Minuten mit einem vollgeladenen Teller zurück und platzierte diesen ein wenig affektiert vor dem Kommissar. Das war Wambrechtshammers perfekter Moment. Vor ihm lag ein goldbraun knuspriges halbes Händel, das nur darauf wartete, genussvoll verspeist zu werden. Zuerst war die resche Haut dran, dann das saftige Hacksal, darauf folgte das zarte Brustfleisch. Das Flügel hob er sich immer bis zuletzt auf. Als er es gerade hingewurzelt abknabberte, gab sein Smartphone lautstark einen Klassiker der Rockgeschichte zum Besten. Moment. Ja. Er versuchte, das immer lauter werdende Thunder mit händelfettigen Fingern Herr zu werden. Beim dritten Mal hat er es endlich geschafft. Herrschaftszeiten, Kruzifix, Wambrechtshammer, was gibt's? Sein Handy duftete nach Händel, er hatte immer noch Hunger. Ah, ja, doch, Siege, du schwörst. Aber wurscht, ja, mir geht's gut. Aber wird jetzt noch besser gehen, wenn dich kurz fasst. Ein frommer Wunsch, denn am anderen Ende der Leitung startete sein Kollege Sigi Leininger mit deutlich fränkischem Dialekt einen seiner gefürchteten Vorträge. Wambrechtshammer bestellte noch ein Bier, denn sein Telefonat mit dem aus Nürnberg stammenden Oberkommissar dauerte erfahrungsgemäß etwas länger. Nach vielen echt, wusste er dank dessen zwanghafter Ausführlichkeit fast alles über seinen scheinbar nicht besonders beliebten Stellvertreter. Der elendigliche Dipfelers-Scheißer, wie Leininger ihn mit leidenschaftlicher fränkischer Verachtung nannte, war zu dessen Leidwesen auch noch ein waschechter Preuße. Doch scheinbar, um Sigi Leiningers Genugtuung, darüber konnte man förmlich greifen, war der Sportfreak wohl etwas zu ehrgeizig gewesen. Der hatte nämlich letzte Woche beim Mountainbiken am Isar Trail, den falschen Weg eingeschlagen und einen wahrhaft spektakulären Abflug in den gleichnamigen Fluss hingelegt. Dort blieb er nach ein paar hundert Metern Spülgang an einer Staustufe hängen. Diesen Stunt hat er nur überlebt, weil ein paar beherzte FKK-Rentner... Ihr kennt München, ja? Ihr seid schon mal da lang gegangen. Also die sind da wirklich, gell? Das ist nicht so, dass ich da erzähle, dass die da nur gibt. Die gibt es tatsächlich. Ja? Also die stehen da rum. Das ist unglaublich, man sieht mehr, als man will. Also viel mehr als man will. Also eigentlich will man da nichts. Aber egal. Gut, also die gibt's. Ja? Also er ist. So, also Staustufe hängen und ein paar beherzte FKK-Rentner, die sich dank fast schon sommerlicher Temperaturen bereits an der Isar sonden, den unfreiwilligen Highflyer gerade noch rechtzeitig aus den Fluten angeln konnte. Jetzt lag er im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Und mein lieber Herr Gesangsverein, dachte Wambrechtshammer, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Aber danke trotzdem, you made my day. Er bedeutete Willi, dass er es jetzt eilig hatte, was dieser mit einem fragenden Blick quittierte, hinterließ den Preis für seine Zeche plus ordentlich Trinkgeld auf dem Tisch und verließ eilig die Dachterrasse des Lindwurmstüberls. Draußen schwang er sich auf sein ohne jegliche Würde gealtertes Herrenrad und machte sich, trotz Krankenstand und drei halben Münchner Hellenblut, auf den Weg zu seiner Dienststelle in der Münchner Innenstadt. Dabei pfiff er leise, I believe I can fly, vor sich hin. Er war mehr als gespannt darauf, was Leininger eigentlich von ihm wollte, da er ihn ja gar so inständig darum gebeten hatte, im Polizeipräsidium vorbeizuschauen. Das war zumindest mal die Einleitung von der Brunskachel, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, wie der Kommissar so tickt. Ja? Dann ist es ja so, ich meine, das erste Buch habe ich ja geschrieben, da geht es eigentlich auch dann später darum, dass eine Leiche in der Isar gefunden wurde. Ja? Der wurden Arme und Beine fein säuberlich abgetrennt, Augenlider auch. Also es geht eigentlich ein Serienmörder in München um. Ja? Wenn du das erste Buch so schreibst und du hast dann irgendwie das erste Mal das draußen und das hat dann vielleicht auch deine Frau mal so gelesen, dann schaut die dich danach mit anderen Augen an. Also ich habe danach, also man muss dazu sagen, es wird unter anderem, also wird irgendwo in dem Buch wird also auch eine der natürlich armen Opfer wird in Säure aufgelöst und wird dann in den Essig sage ich schon, Gottes Willen, ich habe Hunger wahrscheinlich, in den Estrich eines sehr schönen Berliner Apartments eingebracht und ist dann da drin. Und ich versuche seitdem versuche ich meine Frau dazu zu überreden, dass wir endlich mal unseren feuchten Keller, dass wir da einen neuen Estrich reinmachen können. Aber sie will nicht. Also irgendwie verweigert sie. Und ich weiß gar nicht warum. Also, aber vielleicht liegt es ein bisschen da dran. Also jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen eine Vorstellung von der Brunskachel. Ja? Ich würde jetzt sagen, ich lese euch nochmal ganz kurz ein kleines Eckerl daraus vor und jetzt müssen wir mal schauen, nicht, dass wir da über die Zeiten ausschießen, aber ich meine, ihr habt ja ein bisschen Zeit, wenn es ein bisschen länger wird, ist es auch nicht so schlimm, weil mein Kollege danach, ich glaube, der macht das nicht, aber ich schaue mal, dass ich mich beeile. Also, der Kollege aus Franken, der Sigi Leininger, ja, das ist also sein fränkischer Kollege, und dann gibt es auch die Theresa Gruber, die ist nicht groß, so, die ist vielleicht so groß, ja, die ist so ein bisschen. Also man kann sich die so vorstellen wie so eine weibliche kleine Ausgabe von Bruce Lee. Ja, das ist so. Also die kommt es da gar nicht so oft vor. Da gibt's ein paar Szenen, die sind wirklich ganz nett. Die müsst ihr euch dann im Buch selber durchlesen. Auch spannend. Aber jetzt nehmen wir mal den Franken. Der ist wirklich gut. Also der Franke, der Sigi Leininger. Also Sigi Leininger öffnete schwungvoll die Tür des Fitnessstudios. Zu dem im Wambrechtshammer tags zuvor mit der Bemerkung, ein wenig Training könnte ihm nicht schaden, einen EMS-Trainingsgutschein in die Hand gedrückt hatte. Und so kam er zum Sports. Moment, das habe ich glaube ich verlesen. Moment, aber genau, ja, passt schon. Bei dieser Gelegenheit sollte Sigi sozusagen undercover Marco Niedlich, das ist einer der Verdächtigen, Marco Niedlich, den Geschäftsführer oder Trainingsleiter oder was auch immer er war, aushorchen. Also hatte Sigi sich in gehobene Freizeitklamotte geschmissen. Rotes Poloshirt mit großem blauen Logo-Kragen hochgestellt, Jeans im Destroyed-Look, ich meine, das Buch ist von 2018, das war damals auch schick, ja? Weißer Windbreaker, weiße Turnschuhe, dazu eine blau verspiegelte Sonnenbrille von Emenegilio Senja, ich konnte selber nicht lesen, was ich schreibe, im wahrsten Sinne des Wortes unaussprechlich teuer. Gudrun, seine Frau, ganz hingerissen von der Idee, war sofort mit ihm shoppen gegangen. Sie fand, jetzt sehe er wirklich mal richtig modisch aus. Sigi hingegen kam sich vor wie ein Volldepp. das Markenuhrenimitat an seinem Arm sah zwar täuschend echt aus, trug aber nicht gerade dazu bei, dass er sich besser fühlte. Derart ausstaffiert, stolzierte er nun in das Foyer des Fitnessclubs. Nach dem üblichen herzlich willkommen im Sports Millionaires, ich bin, diesmal war es Chiara, was kann ich für dich tun, zog Sigi den Gutschein aus seiner Jackentasche und erklärte der Hostess und ihrer auf der Computertastatur herumklackerten Kollegin, dass er Lenoncher heiße, Sigmund Lenoncher, und er das gerne mal ausprobieren wolle, aber auch einen Personal Trainer suche, am besten den Cheftrainer, der ihn wieder auf Vordermann bringen sollte. Der stressige Managerjob, Filmbusiness, sie wüssten ja oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls ständiges Geschäftsessen und immer diese Einladungen gar nicht gut für die Figur und die körperliche Fitness. Kurz gesagt, Sigi Leininger machte einen auf dicke Hose. Wer ihn kannte, hätte sich vermutlich vor Lachen eingenässt, bei den Mädels am Empfang schien es zu wirken. Die wurden mit einem Mal ganz geschäftig, boten dem fast ein wenig überfordernden Sigi die verschiedensten Kaffeevariationen an, baten ihn doch bitte Platz zu nehmen und versicherten ihm, sich sofort darum zu kümmern. Filmbusiness war wohl das Stichwort, dachte Sigi. Oder die brauchten wirklich jeden Kunden, um sie über Wasser zu halten. Gewundert hätte ihn das nicht. Dick Auftrag war ja sozusagen der Standard in München mit seiner Bussi-Bussi-Gesellschaft. Ich mache einen kleinen Sprung. Das muss sein, weil ansonsten dauert das wahnsinnig lang. Und wenn wir zu lang lesen, dann geht es ja nachher heim. Und dann wisst ihr nicht, wie es ausgeht. Also, ich fasse es zusammen. Der Sigi, der lernt natürlich den Trainer da drin kennen. Der Trainer ist ein Mordsviech, so ein Brocken. Ja. Und mit dem freundet er sich natürlich an. Der kommt auch aus Nürnberg. Die beiden sind unglaublich gute Spätzle geworden. Und als nächstes lässt er sich natürlich dann von dem Herrn da drin, der natürlich verdächtig ist, lässt er sich dann natürlich trainieren. Ja. Also kurze Zeit später hatte Sigi einen in seinem separaten Trainingsbereich mit eigener Umkleide seiner Kleidung entledigt und war in einen EMS-Anzug der neuesten Generation geschlüpft. Die kennt ihr, die Anzüge, gell? Die sind so sehr, sehr körpernah. Das ist so, da wirst du reingezwängt, da wird das alles nass gemacht, dann kommt da Kabel dran, aber das erkläre ich gleich. Und da ist er jetzt dann drin. Ja? Besser gesagt, er hatte sich hineingepfercht. Als er aus der Umkleide trat, zeigte niedlich seine geblitschten Zahnreihen und reckte den Daumen nach oben. Alle Achtung, schaust aus wie ein Superheld, Sigmund. Sigi betrachtete sich im Spiegel und war selbst überrascht. Schneidig sah er aus in der schwarzen Pelle. Die Applikationen für die Übertragung des Reizstroms wirkten wie Muskelgruppen. Jetzt fehlt ihm nur noch eine Maske und eine Superwaffe. Und er wäre als Marvel Avenger durchgegangen, dachte er, sich selbst bewundert. Niedlichs Bass riss ihn aus seinen Gedanken. Das ist ein Anzug der neuesten Generation. Da musst du dich nicht mehr verkabeln. Der wird nur noch mit einer einzigen Verbindung an die Steuereinheit angeschlossen. Er zeigte Sigi den silbernen Schraubenstecker, fixierte diesen anschließend in der Buchse am Rücken des Anzugs. Da drin sind Silberfäden eingewoben, die übertragen den Strom auf deine Muskelpartien, ohne dass ich den Anzug anfeuchten muss. Was, jetzt habe ich sogar einen Schwangersäcke, das ist ja noch viel neuer, der Anzug, was früher der Fall war. Das Training steuere ich von diesem Pult aus. Wenn ich zum Beispiel hier drücke, er tippt auf eine Taste und betätigt einen Drehregler. Ah, was? Sigis rechter Arm schoss in die Höhe zum... okay, sei es nicht. Spinnst du? Mach das weg, kreischte Sigi. Niedlich lachte sich kaputt. Oha, da war ich mir etwas zu heftig eingestellt. Wir Franken sind zwar ein wenig konservativ, aber ich wusste gar nicht, dass du politisch so weit recht stehst, glucksete der Trainer und ließ Sigis Arm mit einem Tastendruck wieder nach unten sinken. Spaßvogel, Sigi rieb sich den Bizeps. Das ist ja ganz schön gruselig, was du da mit mir anstellst. Entschuldige, war keine Absicht, aber lustig sah es schon aus. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ja, passt schon. Wir Franken verstehen ja zum Glück Spaß, gell? Aber sag mal, Dr. Frankenstein, wie trainiert man denn hier eigentlich wirklich damit? Frankenstein ist gut, der Vergleich gefiel niedlich sichtlich. Aber pass auf, wir legen los. Ist eigentlich ganz einfach. Du machst eine bestimmte Übung, die ich dir vormache, dann steuere ich mit den Sensoren dagegen. Dann müsstest du deine Muskeln mit jeder Ausführung dieser Trainingseinheit mehr arbeiten, als würdest du sie ohne den Anzug ausführen. Und das beschleunigt den Muskelaufbau. Genial, Marco, wirklich. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt. Aber mal im Vertrauen, kann man das Training nicht noch so ein bisschen effektiver gestalten? Da sollten doch eine ganze Menge tolle Sachen zum Muskelaufbau geben, habe ich gehört. Ich glaube, die sind hier nicht so ganz legal. Habt ihr hier nicht sowas? Habt ihr hier sowas nicht, oder? Hm. Sigmund, wie meinst du das? Ich meine, du weißt schon, so Testosteron, Anabolika, Gendoping und so, weißt du? Niedlich fixierte Sigi mit ernstem Gesicht und durchdringendem Blick. Der versuchte, möglichst unschuldig reinzuschauen, was ihm anscheinend gut gelang. Denn plötzlich hält es sich Niedlichs finstere Miene auf. Ha, ich sehe schon, du meinst es wirklich ernst. Ein echter Heilingsfelder halt. Er nickte anerkennend und schürzte die Unterlippe. Na, sagen wir mal, ich könnte da schon das ein oder andere besorgen. Er blinzelte Sigi verschwörerisch zu. Lass uns nachher mal in meinem Büro drüber reden. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Training. Also pass auf, du gehst jetzt in die Hocke, wie beim Abfasslauf, und drückst die Arme nach oben, als wolltest du die Skistöcke zum Anschieben heben. Klar soweit? Niedlich machte Sigi die Position vor und dieser ahmte sie ein wenig ungelenker nach. So, und jetzt drückst die Arme nach unten und versuchst aufzustehen. Und das 10-mal und los. Der Trainer aktivierte den Anzug und Sigi tat, wie ihm geheißen. Hui, Halleluja, ächzte Sigi und versuchte, sich aus der Rennhocke nach oben zu stemmen. Er fühlte sich dabei, als würde ihn eine unsichtbare Hand in dieser Position festhalten. Plötzlich quakte eine Ente im Nebenraum. Ah, shit, mein Handy, quetschte er mit zusammengebissenen Zähnen hervor, während er mehr schlecht als recht versuchte, die Übung auszuführen. Wart, ich hol's. Ist sicher wichtig. Brauch's nicht. Niedlich war bereits unterwegs in die Umkleide. In deiner Jacke, gell? Hörte er aus dem Nebenraum. Verdammt, das konnte Sigi gerade nicht rausbringen, während er zum 5. Mal versuchte aufzustehen und die Arme nach unten zu drücken. Niedlich lokalisierte das Quaken in der Außentasche von Sigi Leiningers Windbreaker. Als er das Smartphone herauszog, fiel eine blaue Plastikkarte zu Boden. Er bückte sich, um sie aufzuheben. Was darauf stand, war mehr als aufschlussreich für ihn. Sigi war so mit seiner Übung beschäftigt, dass er Niedlichs Gesicht nicht bemerkte, als dieser den Trainingsraum wieder betrat. Na, Sigmund, tust dich ein bisschen schwer mit der Übung, was? Auch den gereizten Unterton bemerkte Sigi nicht. Oh ja, das kannst laut sagen. Wer war denn dran? Ja, das ist eben das Komische, Sigmund. Da wurde ein Kriminalhauptkommissar Herbert Lamprechtshammer angezeigt. Der kam mir irgendwie bekannt vor. Und als ich das gefunden habe, Niedlich hielt Sigis Dienstausweis in die Höhe, da habe ich mir gedacht, ob du mich vielleicht verarschen willst, Herr Oberkommissar Siegfried Leiniger. Sigi bemerkte mit einem Mal, wie seine Knie weich wurden und als er Niedlichs baumstammdicke Oberarme ansah, die von Sekunde zu Sekunde mehr anzuschwellen schienen, hat er das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Das ist ganz anders. Wie anders? Brüllte ihn Niedlich an. Nix ist ganz anders. Aushorchen wollst mich. Und ich, Depp, steig auch noch drauf ein. Jetzt beruhig dich, Marco. Sigi hob beschwichtigend die Hände. Ich beruhige mich gar nicht. Ich zeig dir jetzt erstmal, was einem blüht, wenn man mich für blöd verkauft. Du knastest mich nicht ein, wegen ein paar Anabolika. Pass auf, du Bullenarsch, dich kalibriere ich neu. Wie meinst du das? Niedlich drückte ein paar Knöpfe an seinem Steuerpult, drehte den Regler auf höchste Stufe und startete das Kalibrierungsprogramm von Sigis Anzug. Nur, dass er die ersten 9 Stufen übersprang und gleich bei der höchsten anfing. Als er Start Calibration drückte, geschah einige Sekunden lang gar nichts und Sigi konnte gerade noch Nein rufen. In dem Moment, als ihm klar wurde, was Niedlich vorhatte, machte er einen vergeblichen Versuch, zum Steuerpult zu gelangen, als plötzlich der erste Stromimpuls den armen Oberkommissar regelrecht zusammenfaltete. Der Anzug zwang ihn in die Hocke, um als nächstes die Streckmuskulatur zu aktivieren, was Sigi einen ungewollten Hopser in Richtung Decke ausführen ließ. Ziemlich hoch sogar, dachte er, sehr kurz, bevor er gurgelnd auf den Boden aufschlug, weil seine Beine bereits wieder eine unfreiwillige Hocke. Gleich darauf wurden seine Schultern wie von einer eisernen Faust nach hinten gerissen. Die nächste Muskelgruppe war dran. Sigi lag jetzt wild zappelnd am Boden und japste nach Luft. Er hörte noch, wie Niedlich mit der Bemerkung den Raum verließ, dass er in einer halben Stunde leider einen tödlichen Trainingsunfall zu vermelden hatte, aber wahrscheinlich müsse er nur noch ein paar Minuten leiden, bevor er ohnmächtig werden würde. Sein Herz hielt er das sowieso nicht länger aus als eine Viertelstunde. Mag nicht war das, was Sigi noch herausbrachte, bevor der Trainer den Raum verließ. Jetzt waren die Bauchmuskeln an der Reihe. Calibration complete. Please confirm. Sigi hätte beim Grab seiner Großmutter schwören können, dass ihm gerade mindestens eine Arschbacke geplatzt war. Er schwitzte, krümmte sich am Boden und konnte sich kaum bewegen. Er fühlte sich wie ein Kalbschnitzel nach dem Durchklopfen. Jedenfalls machte diese Höllenmaschine anscheinend gerade Pause. Calibration not confirmed. Calibration will restart. Vor Muskelschmerzen nahezu gelähmt lag er da. Aufstehen war unmöglich. Deshalb konnte er auch nicht sehen, welche Routine das EMS als nächstes ausführen würde. Sein Puls raste, gefühlt 260. Er versuchte, den fummeligen Stecker am Rücken herauszudrehen. Keine Chance. Er zitterte viel zu sehr. Restarting in 5 seconds. Sigi versuchte, sich aufzurappeln und erreichte mit viel Mühe die Ausgangsposition für den Hund beim Yoga. 4 seconds. Er kippte wieder um in die Löffelchenstellung. 3 seconds. Sigi begann am Verbindungskabel zu ziehen, der Steuerpult fing an zu wackeln. 2 seconds. Der Steuerpult fiel um und fiel krachend neben ihm zu Boden. Jetzt sah er das Display. 1 second. Nackte Angst ergriff Sigi. Er zog panisch am Kabel, riss die Steuerheit zu sich heran, krabbelte, kroch und griff mit einem noch zitternden Finger nach dem Netzkabel. Initializing Calibration Mode. Sigi zog mit aller Kraft am Netzkabel. Starting Calibration. Der Bildschirm erlosch, als der Stecker mit einem Ruck aus der Steckdose flutschte. Sigi sank zitternd und schwitzend zu Boden. Nach einer gefühlten und vermutlich auch realen Ewigkeit schaffte er sich schnaufend wie ein Stier aufzurichten. Langsam setzte er einen Fuß vor den anderen. Das Verbindungskabel stoppte ihn. Einen wilden Fluch ausstoßend riss er es aus der Verankerung am Steuergerät, dann begann er zu laufen. Gebückt wie ein Schimpanse auf der Flucht, eierte er durch den Trainingsraum. Heiland, Sack, gib's mir das Telefon und haltest die Goschen, herrschte er die beiden schockstarren Hostessen an. Die beiden schwiegen wie auf Kommando und Chiara reichte ihm das Mobiltelefon. Sigi versuchte zu wählen, doch außer 111-333-444 und Raute, brachte er nichts zustande. Scheißdreck. Er gab ihr das Mobilteil zurück. Weit aufgerissene blaue Augen, darunter eine Stupsnase und ein paar dicke, zu einem O geformten Lippen waren die Antwort. Guck nicht so dappig, W01, Sigi nannte ihr die Nummer von Lamprechtshammer. Als endlich nach dem 5. Versuch das Freizeichen erklang, gab Chiara nun ebenfalls mit zitternden Händen Sigi das Telefon zurück. Bella schluchzte. Der Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar, Sie können doch nach dem Signal eine Nachricht hinterlassen. Nach einer Reihe fränkischer Flüche schilderte Sigi, bei weitem kürzer als noch üblich, Lamprechtshammers Mailbox das Dilemma. Erschöpft humpelte er zur Lounge-Ecke und ließ sich stöhnend auf die Polster fallen. Das Chiara-Bella-Duo kam angestöckelt, zwei erschrockene Fragezeichen auf High Heels. Helene Anger, um Himmels Willen, was ist denn passiert? Fragte Bella besorgt. Leininger, Oberkommissar, Mordkommission München, verdeckte Ermittlung, der niedlich, ach jetzt nicht, ach Kollegen, die Kollegen kommen gleich, bringt's mir ein Handtuch und alle Energy-Drinks, die ihr in der Kühlung habt. Und keine weiteren Fragen bitte. Sigi winkte niedergeschlagen ab. Verstört, aber folgsam machte das Hostessen-Duo kehrt und tat, wie ihm geheißen. Kurze Zeit später standen 10 Dosen Powerade in verschiedenen Geschmackssorten vor Sigi. Die ersten 3 leerte er in einem Zug. Als er bei Nummer 5 angelangt war, trafen Lamprechtshammer und Theresa ein. So, das war etwas Längeres. Ihr wisst, da geht es ziemlich chaotisch zu in der ganzen Geschichte. Ich muss jetzt auch mal Bier trinken. Das zumindest ist mal ein Teil aus der Brunskache. Jetzt ist natürlich in der Brunskache kommt natürlich auch noch eines vor, das muss ich euch jetzt als erstes vor. Ich habe ja gesagt, ich lese mal aus dem Ende vor. Und zwar aus dem Epilog. Der jetzt zwar einiges sagt, aber keine Auskunft darüber gibt, wer der Mörder in dem Buch ist, was ganz wichtig ist, weil das sollte er ja selber lesen. Friedrich Gustav Ferdinand August Graf zu Hohenberg, von seinen Freunden auch Friedel genannt, hatte einen Lauf. Anders konnte man es nicht nennen. Zuerst hatte der, dank Papas Beziehungen frisch gebackene Seniorpartner, einer Berliner Heuschreckenkanzlei, von diesem Schönheitschirurgen aus Venezuela eine traumhafte Stadtwohnung zum Schnäppchenpreis erstanden. Dann durfte er bei der Übernahme eines prosperierenden Mittelständlers durch eine chinesische Investmentgruppe die halbe, in seinen Augen unnütze und ohnehin nur schmarotzende Belegschaft entlassen. Die Abläufe im Unternehmen hat er vorübergehend gestrafft und so geschickt kaschiert, dass man diese für ein paar Wochen als effizient bezeichnen würde. Er hatte die Braut richtig hübsch gemacht. Was nach der Hochzeitsnacht geschah, lag nicht in seinen Händen. Aber auf seinem Konto lagen dafür ein paar Millionchen und auf dem der Heuschrecke noch ein paar hundert mehr. Dafür wollte er sich heute richtig belohnen. In der schicken Altbauwohnung im Herzen Berlins, die für ihn so etwas wie das Hideaway vor seiner nervigen Alten und den blernden Kindern war, kniete er jetzt am Boden. Sein feinster Körper war in einen Latexanzug gezwängt, der an den relevanten Körperöffnungen gut zugänglich war. In seinem Mund steckte ein Ballknebel und hinter ihm kniete in roten lacklederenen Overknees und schwarzer Latex-Corsage die Königin der Berliner Domina-Szene, Mistress Pandemonia. Und besorgte es ihm mit einem riesigen, umgeschnallten... Ich sag's es nicht. Mistress P. war gerade richtig in Fahrt und zu Hohenberg verdrehte lustvoll die Augen, als plötzlich die Schlafzimmertür mit einem Knall aufsprang und dabei fast aus den Angeln gerissen wurde. Die Mistress hörte auf zu pumpen und Hohenberg hatte die Augen jetzt wieder nach vorne gerichtet. Vier Männer eines Spezialkommandos der Berliner Polizei stürmten in den Raum und richteten ihre Pistolen auf den gezüchtigten Grafen und seine Herrin. Mindestens zehn sehr peinliche Sekunden verstrichen. Hier und da war ein amüsiertes Glucksen zu hören. Irgendjemand räusperte sich nach einer gefühlten Ewigkeit, rief, ein Lachen unterdrückend, gesichert, um der ohnehin schon kuriosen Szene noch den letzten Schliff zu verleihen, durchschritt nun ein Advokat im Business-Zwirn die Reihen. Der Berliner Staatsanwalt für Gewaltdelikte, Heiko Södersen, ging auf die beiden zu und legte vor dem in Hundestellung knienden Grafen einen weißen Umschlag auf den Boden. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, Herr Graf zu Hohenberg, aber diese Wohnung ist ein Tatort und wird vorübergehend von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Bitte verlassen Sie diese, so schnell es Ihnen eben möglich ist. Nach seiner förmlichen Ansprache beeilte er sich, den Raum zu verlassen. Die vier Männer der Spezialeinheit folgten ihm und schlossen die ledierte Tür, so gut es ging, bevor das gesamte Einsatzteam im Flur der Wohnung in wildes Gelächter ausbrach. Södersen gab brustend die Anweisung, dass unverzüglich mit der Beweissicherung begonnen werden sollte. Dann fangen wir mal damit an, Daschenka Orlo auszubuddeln. Beginnt am besten mit den Fliesen und dem Estrich im Bad. Wies er atemlos vor Lachen die Kollegen von der Spurensicherung an, die mit dem Presslufthammer und anderem schweren Gerät bereitstanden. Dann machte er sich schleunigst auf den Weg zurück in sein Büro. Er musste das unbedingt den Kollegen der Staatsanwaltschaft erzählen. Im Schlafzimmer starrte Friedel zu Hohenberg verwirrt auf den weißen Umschlag auf dem Boden vor ihm. Er steckte geistesabwesend den Daumen seiner rechten Hand in den Mund und begann daran zu nuckeln. Das hatte ihn schon immer beruhigt. Ein paar Wochen später hackte sich eine Gruppe namens Cult of the Dead Goat in den zentralen Server der Polizei und entwendete etliche tausend Bodycam-Files, die zwar verschlüsselt, aber für die Nerds kinderleicht zu knacken waren. Kurz darauf kursierte ein fröhliches, an den wesentlichen Stellen mit schwarzen Balken kaschiertes Filmchen in den sozialen Medien, auf dem der bei seinem Amüsierstündchen gestörte Friedhelm Gustav Ferdinand August Graf zu Hohenberg mehr als deutlich zu erkennen war. Der millionenfach geteilte Filmschnipsel brachte diesen nicht nur den Spitznamen Graf Dildo ein, sondern bescherte dem geilen Adligen auch eine äußerst kostspielige Scheidung und einen veritablen Karriereknick, von dem er sich nie mehr erholte. Schließlich setzte er seinem Leben mit der historischen Mauser C96 seines Vaters ein Ende. Hätte, und den Namen nenne ich jetzt nicht, davon erfahren, hätte es ihn sicherlich gefreut. Das war das Ende von Brunskachel. Wir haben jetzt aber auch noch ein bisschen Weiterschneider zu lesen. Das ist der nächste Teil. Das heißt, bei Brunskachel werden ziemlich viele Menschen ermordet und bei Weiterschneider geht es natürlich ähnlich weiter. wenn ich jetzt das erste Kapitel von Beidelschneider lese, dann ist es vielleicht eine Reminiszenz an den Teil davor, weil auch da haben wir jemanden, der in einer unglaublich prekären Situation ist. Und ich glaube mal, jetzt möchte ich mal gucken. Genau, das passt genau rein. Im Beidelschneider wollte ich meinen, unter anderem auch meinen Großeltern ein kleines Denkmal setzen. Das heißt, die kommen da auch drin vor, weil im Beidelschneider kommt ganz viel, ich weiß nicht, hier irgendjemand kennt Schrebergärten? Schon, ja? Ja, in Schrebergärten passiert wahnsinnig viel. Also ich glaube, Schrebergärten ist so eine geheime Sache. Meine Großeltern haben auch einen Schrebergarten gehabt. Ich bin da auch groß geworden drin und ich habe mir immer gedacht, was passiert denn da wohl alles? Das erfährt man dann, wenn man Beidelschneider liest, was so alles in Schrebergärten passieren kann. Aber man erfährt auch ein bisschen was so in den Dörfern rund um München passieren kann. Wenn zum Beispiel ein Bürgermeister eine Praktikantin im Büro hat. This is, wow, I don't know, great, that just, uiuiui. Sebastian Stürzner fehlten gerade die Worte. Oder vielleicht auch das nötige Englisch-Vokabular. Er blickte mit glasigen Augen durch das große Panoramafenster seines Amtszimmers hinunter auf den Marktplatz der kleinen Gemeinde im Osten Münchens. Durch das Sichtschutzglas des neuen Gemeindehauses konnte ihn von draußen niemand sehen. Und das war gut so. Do you like this? Mm-hmm. Gretchen Sterzinger, Austauschstudentin der California State University Channel Island und Praktikantin im Gemeindezentrum Höhenried, fand diesen Bavarian guy with the straight calves in his tight Lederhosen extremely sexy. Der Kerl mit den strammen Waden in knackiger Lederhose war zudem Bürgermeister und fuhr einen Porsche GT3 und hatte ein amazing loft in the center of Munich. Really awesome. Also beschloss Gretchen, was bei ihr zu Hause eher wie die bei Fußballern wohlbekannte und gefürchtete Grätschen ausgesprochen wurde, ein wenig Oral Office zu spielen. Daher kniete sie nun vor dem Bürgermeister, wie damals vermutlich Monika Lewinsky, vor Bill Clinton und bearbeitete hingebungsvoll Stürzners. Und das musste sie unbedingt morgen ihren besten Freundinnen auf Snapchat mitteilen. Really big Bavarian schlong. It's big, Gil. Mm-hmm. Dieses Luder hatte sich doch tatsächlich blonde Zöpfe zurechtgebunden und ein ultra kurzes Dirndl angezogen, das mehr zeigte, als es verbarg. Es brauchte lediglich ein heiße Bestchen. Do you like my outfit? Verbunden mit einem koketten Hüftschwung und es war im Geschehen. Eigentlich wollte Stürzner seiner Praktikantin dieses Wochenende nur die Bauarbeiten zu seinem neuesten Projekt zeigen. Doch Grätschen hatte wohl etwas anderes vor. Sollte mir erst recht sein, zumal die Arbeiten auf dem Gemeindeplatz gut vorangingen. Der Holzparcours für die bayerischen Mountainbike-Jugendmeisterschaften war fast fertig. Stürzner blickte von seinem Büro hinab auf den Marktplatz und beobachtete mit trübem Blick den Hagener Michi und den Greiner Steff, die beiden besten Zimmerer weit und breit, jeweils mit einer Leberkässemmel in der einen und einer halben Bier in der anderen Hand, beim Abschreiten der Bahn. Vor der Holzrampe für den finalen Zielsprung blieben sie stehen und prosteten sich anerkennend zu. Der Sprung führte direkt an dem mächtigen Maibaum in der Platzmitte vorbei, an dem die Zunftschilder aller Sponsoren dieser Meisterschaft an massiven, handgeschmiedeten Trägern hingen. Der sehr medienwirksam, wie Stürzner fand. Schließlich hatte er sich hierfür sprichwörtlich weit aus jenem Fenster gelehnt, hinter dem er jetzt stand. Doch, das war es allemal wert, denn sein Sohn hatte gute Chancen auf den Titel. Und mit der Ausrichtung in seinem Heimatort sogar die besten. Für die Zukunft und den Erfolg seiner Sprösslinge würde er viel tun. Denn seine Familie war wichtig. Sex aber auch. Den gab es allerdings daheim wegen der aufwendigen Pflege seines anspruchsvollen Nachwuchses und der seiner Libido nicht sonderlich zuträglichen Ausmaße seiner Gattin so gut wie nicht mehr. Daher war die Partnerschaft mit der amerikanischen Uni praktisch unbezahlbar und Gretchen Sterzinger, ein echtes Supertalent, dem der permanent weichgezeichnete Juror der gleichnamigen Show sicher ein mega geiles Fahrgestell attestiert hätte. Oh ja, sauber Mädel, go on! Stürzner packte sie bei den Zöpfen und gab jetzt den Rhythmus vor und blickte auf sie hinab. Ihre blauen Augen zwinkerten ihm neckisch zu. Doch dieses kalifornische Fliegschall war der Wahnsinn. Er legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Daher sah er nicht, wie der Hagener Michi und der Greiner Steff beide immer noch bewaffnet mit Bier und Semmel, wild winkend und Leberkästeilchen spuckend in Richtung Marktplatzzufahrt spurteten. So bemerkte er auch nicht, wie eine schwarze Harley im Höllentempo an den hilflos gestikulierenden Zimmermännern vorbei die Zielschanze hinaufraste und einen Wimpernschlag später geradewegs auf sein Büro im ersten Stock zugeflogen kam. Erst als das Blechmonster knapp neben ihm die Panoramascheibe durchbrach und mit infernalischem Getöse in seinem Büro einschlug, riss er panisch die Augen auf, nur um zugleich darauf quiekend in sich zusammenzusinken. Gretchen hatte verschreckt zugebissen. Ein kleiner Teil. Bisschen haben wir noch Zeit, gell? Es geht weiter. Kleiner Zeitsprung. Kauend und mit dem Polizeiausweis wedelnd bahnte sich Wamprechtshammer den Weg durch die Schaulustigen und die Absperrung. Als er endlich den Flur zum Büro des Bürgermeisters erreicht hatte, kam ihm Theresa entgegen. Sie trug einen Tyvek-Anzug, der ihr wie üblich viel zu groß war. Ärmel und Beine waren bestimmt 10-mal umgekrempelt. Der Anzug blusterte sich bei jedem Schritt auf. Wamprechtshammer musste unwillkürlich an ein Marshmallow denken. Über ihrem Arm hing ein weiterer Schutzanzug. Berti, wo bleibst denn? Komm, zieh an, wir müssen helfen. Sie warf ihm den Teilweg zu. Helfen? Bei was helfen? Beim Spurensichern? Nein, beim Suchen. Beim Suchen? Ah. Die suchen doch immer was, lachte Wamprechtshammer fast ein wenig grantig, während er begann, sich umständlich in den Anzug zu quetschen. Aber normalerweise nicht sowas, Berti, klärte ihn eine freundliche, aber stark schwäbelnde Stimme auf. In der Tür zum bürgermeisterlichen Refugium stand ein schlaksiger, blasser Mann mit schütterem Haar und riesigen Glubschaugen hinter Brillengläsern so dick wie Flaschenböden. Es war Konrad Guck, seines Zeichens Leiter des Erkennungsdienstes bei der Münchner Mordkommission. Wamprechtshammers Laune wurde zumindest ganz kurz ein wenig besser. Ja, servus Konrad, lang nicht mehr gesehen. Aber die Ehre, Berti, kommst gerade recht. Wir können deine Adleraugen gut brauchen. Begrüßte er den Kommissar und klopfte ihm freudig auf die Schulter. Was Wamprechtshammer ins Straucheln brachte, weil er gerade versuchte, sein zweites Bein in den Schutzanzug zu buxieren. Nur das beherzte Eingreifen von Theresa rettete ihn vor Schlimmerem. Ja, Kruzifix, Konrad, heute bist du wieder umwerfend. Wo fehlt's denn? Oder eher was? Ja, also am besten kommst gleich mal mit und machst da mal selber ein Bild, antwortete Guck vielsagend und deutete Wamprechtshammer an, ihm zu folgen. Als er das Büro des Bürgermeisters betrat, offenbarte sich ihm das Chaos in seiner ganzen Pracht. Die Fensterfront, welche die gesamte Breite des Büros einnahm, war auf einer Seite so gut wie nicht mehr vorhanden. Glassplitter, Mauerreste, Gipskartonbrösel und Teile eines Regalsystems waren wild im Raum verteilt. Was einmal ein Designerboard war, bildete nun eine verbogene Einheit mit etwas, das noch ganz entfernt an ein Motorrad erinnerte. Bis auf die Bruchstücke war die andere Seite des Raumes mit einem riesigen Schreibtisch nahezu unversehrt. Lediglich eine große Blutlache war dort am Boden zu sehen, die aber seltsam deplatziert wirkte. Ebenso wie die Blutspritze auf der Glasscheibe, die gut 5 Meter von der Einschlagstelle entfernt waren. Vielmehr fiel Wamprechtshammer dazu nicht ein. Ja genau, oha, das gleiche hätte ich auch gesagt, kommentierte Guck fröhlich seine Reaktion. Ja, was genau suchen wir denn jetzt? Fragte Wamprechtshammer und zippelte an seinem zu eng sitzenden Schutzanzug herum. Ja, also wir suchen nach einer Eichel. Wamprechtshammer blickte Guck lange schweigend an. Geflügelte Fragezeichen umschwirrten sein Haupt. Theresa räusperte sich hörbar. Berti, alles klar? Freilich, dann suchen wir halt nach einer Eichel, antwortete Wamprechtshammer schulterzuckend. Gucks Mundwinkel kräuselten sich und auch Theresa fiel es sichtlich schwer, ihre ernste Miene zu behalten. Wie groß war die denn, damit ich weiß, was? Guck begann zu brusten. Was hat er denn? Wandte sich Wamprechtshammer verwirrt an Theresa. Berti, nicht so eine Eichel, wie du meinst, versuchte Theresa, ihn mit zitternder Stimme aufzuklären. Guck hatte sich derweil wieder gefangen. Du bist der Hammer, Berti. Berti, ich mein nicht eine Eichel vom Baum, sondern ein Glanzpenis, verstehst? das Schwanzspitzerle sozusagen. Ach so, ja, freilich, das ist doch klar, ja. Wie ist denn das passiert? Landrechtshammer blickte drein, als könnte er kein Wässerchen drüben. Guck räusperte sich und fing an, den Kommissar über den Hergang der Misere rund um die verlorene Männlichkeit des Bürgermeisters aufzuklären. Während alle drei auf den Knien krabbelnd damit begannen, nach dem guten Stück zu suchen. Sie hat's wohl in die Richtung da ausgespuckt, sagt. Also sollte man da vielleicht ein bisschen intensiver. Gucks Ausführungen wurden vom schrillen Gezeter jäh unterbrochen. Dazu gesellte sich lautes Gebell. Er hat sie fix. Was ist da los? Rief Wamprechtshammer über die Schulter hinaus auf den Flur. Kläffen und eine keifende Frauenstimme waren die Antwort. Chorizo, bleibst da! Chorizo! Keine Sekunde später stürmte die spanische Wurst in Form eines dunkelbraunen Kurzhaardackels in das Büro und fing an, wie wild herumzuschnüffeln. Himmel, Arsch und Zwirn, stoppt das Viech, brüllte Wamprechtshammer, während die Dackelnase schnaubend über den Boden radierte. Er startete einen kläglichen Versuch, sich auf den Hund zu stürzen, was eher aussah, als wäre ihm beim Liegestütz die Arme weggerutscht. Und Theresa versuchte es mit einem Hecht, doch ihr Anzug blusterte sich auf wie ein Bremsfallschirm und sie verfehlte das wuselige Tier. Keine Sekunde später steckte der Dackel seine Schnauze unter ein Regal, zog sie kurz darauf wieder heraus und präsentierte schwanzwedelnd seinen Fund. Eine rosarote, erstaunlich große Glanzpenis. Mit einem Mal war es im Raum totenstill. Nur das stolze Hundehecheln war zu hören. Braver Chorizo, feines Hundi bist, was hast denn da Schönes? Komm, bring's dem Berti. Wamprechtshammer streckte dem Dackel auffordernd seine Hand entgegen. Schwanzwedeln. Komm, feiner, fuhr Theresa fort. Immer noch Schwanzwedeln. Chorizo! Die schrille Frauenstimme brachte Wamprechtshammers Ohren zum Klingen und die des Dackels zum Spitzen. Und weil der sich nicht beim Naschen erwischen lassen wollte, hob er den Kopf, kaute zweimal, schluckte einmal und das gute Bürgermeisterstück verschwand auf Nimmerwiedersehen, begleitet von einem resignierten Stöhnen aller Anwesenden. Fast aller. Anscheinend war Chorizos Frauchen, die Bürgermeistergattin, an sämtlichen Ordnungshütern vorbei, ihrem Dackel nachgestürmt. Auf der Schwelle zum Büro gab sie dann beim Anblick des absurden Schauspiels ein kurzes, atemloses Quietschen von sich und gönnte sich eine ausführliche Ohnmacht. Es brauchte sage und schreibe 5 Mann, um die Situation wieder halbwegs in den Griff zu bekommen, wobei sich 4 Feuerwehrler mit der üppigen Bürgermeistergattin abmühten und einer, sie hatten vorher Streichhölzer gezogen, dem Dackel mit seiner Wurstsemmel ins Freie lockte. So viel dazu. Haben wir noch ein paar Minuten? Haben wir noch? Gut, wunderbar. Dann würde ich nämlich noch ganz Schluss, dann würde ich nämlich ganz Schluss noch einen Epilog lesen und dann sind wir durch, dann habt ihr es geschafft. Unglaublich. Der Epilog beim Beitelschneider. Also mir ist gesagt worden, ich habe ja so ein paar Leute im Beitelschneider verwurzelt, die man durchaus also auch kennen könnte. Also ist mir danach aufgefallen, natürlich erst, nachdem ich es geschrieben habe. Aber jemand sagt, Mensch, das ist ja so eine Ähnlichkeit mit manchen Leuten. Aber es hat natürlich überhaupt keine Ähnlichkeit mit irgendjemand, das ist vollkommen klar. Aber deswegen auch der Epilog. Irgendetwas schwankte. Langsam öffnete er die Augen, aber es blieb dunkel. Gestank drang ihm in die Nase. War er das? Er tastete um sich. Es war eng. War er immer noch in seinem Wagen? Benommen tastete er sich weiter. Ja, es war der Audi. Und er war nicht tot. Immerhin, irgendwo war er doch. Der Lichtschalter für die Leseleuchten. Gefunden. Das Licht ging tatsächlich noch an. Der Typ wollte ihm also nur Angst einjagen. Er zog am Türgriff. Offen. Yes. Egal wo er war. Hauptsache raus. Die Tür schwang auf und schlug dröhnend gegen eine Metallwand. Als er sich hinauszwängen wollte, stellte er fest, dass er an eine Infusion angeschlossen war. Der Beutel war leer. Vorsichtig löste das Pflaster und zupfte die Nadel aus seiner Armborge. Beim Einatmen brannte die Luft unangenehm in seinen Lungen. Er blickte sich um. Das Licht aus dem Fond beleuchtete das draußen, das er drinnen war. Ein Stahlcontainer. Scheiße. Aber noch nicht aller Tage Abend. Er ging hinten um das Fahrzeug herum. Da war genügend Platz. Dann öffnete er die Fahrertür und hoffte, dass das Standlicht funktionierte. Das tat es. Jetzt sah er, dass vor dem Audi noch ein Fahrzeug stand. Es war ein roter Ford Capri im Top-Zustand. Soweit er soweit kannte er sich aus. Schließlich sammelte er Oldtimer. Während er überlegte, was er damit anfangen konnte, bemerkte er wieder dieses Schwanken. Das war wahrscheinlich sein Kreislauf oder Sinnesstörungen. Blinzeln und Kopfschütteln halfen nicht. Das Schwanken blieb. Seeberger hatte eine Idee. Vielleicht konnte er die Türen des Containers auframmen. Mit dem Audi würde das nicht funktionieren. Den konnte man nicht kurzschließen. Aber den Cabri. Bei dem war das kein Problem. Schließlich hatte er und seine Kumpels als Jugendliche sich einen Spaß daraus gemacht, Autos zu knacken und damit auf Spritztour zu gehen. Nie war er dabei erwischt worden. In solchen Dingen hatte er Talent. Und er hatte Glück. Die Tür des Cabri war nicht verschlossen und er sparte sich das Einschlagen der Scheine. Er setzte sich hinein, die Innenleuchte funktionierte, das war schon mal sehr gut, mit einem Griff und das Lenkrad in die Unterseite des Armaturenbretts zog er ein paar Kabel hervor. Zwei davon führten zum Zündschloss. Mit einem Ruck riss er sie heraus, versicherte sich, dass der Gang im Leerlauf war und hielt die Enden der beiden blanken Drähte aneinander. Der Anlasser tat seine Arbeit und verband die Drähte. Er drückte aufs Gas und der Motor des Cabri erwachte röhrend zum Leben. Seeberger machte eine Bäckerfaust. Kupplung, Gang, Vollgas. Der Cabri schoss vorwärts. Es war etwa ein Meter bis zum Containertor. Seeberger rammte es, aber es bewegte sich kaum. Rückwärtsgang. Er rammte den Audi und schob ihn mit qualmenden Reifen nach hinten. Jetzt hatte er mehr Platz und er machte weiter. Vor, zurück, vor, zurück. Jedes Mal knallte es gewaltig. Jedes Mal wurde der Cabri ein kleines Stückchen kürzer und die Lücke am Tor ein kleines bisschen größer. Abgasgestank erfüllte den Container. Lange würde das nicht mehr so gehen. Auf einmal wurde es hell im Rückspiegel. Der letzte Rammstoß hatte die Benzinleitung des Cabri erwischt und Funkenschlag von Metall auf Metall hat es entzündet. Flammen loderten empor und Seeberger ergriff die pure Panik. Jetzt zählte es. Beim Zurücksetzen spürte er die Flammen im Rücken. Seeberger zog die Handbremse an, trat aufs Gas, der Motor jaulte auf, er löste die Bremse, der Cabri schoss nach vorne und krachte gegen das Tor. Fast. Nochmal, zurück. Es qualmte, es roch nach verbrannten Haaren, Gummi, Benzin, Plastik. Kickdown. Hinter ihm loderte die Feuerhölle. Doch die Containertür gab endgültig nach. Seeberger stieß einen Freudenschrei aus. Er war frei. Der Cabri schoss nach draußen. Seeberger sah den Himmel. Er sah die Sonne. Er sah das Meer. Als sich der Wagen nach vorne neigte und in einem weiten Bogen aus dem höchsten Container des Frachters Panamerika schoss, der auf dem Weg nach Casablanca gerade durch die Biskaya steuerte. Als er auf das tiefblaue Wasser des Atlantiks zuschoss, war seltsamerweise alle Panik verflogen. Das war endgültig und er gab auf. Wenn bei Sonne der rote Cabri im Meer versinkt, war sein letzter Gedanke, bevor er ins tiefe Blau eintauchte und für immer verschwand. Das war's. Herzlichen Dank.
So, wenn du durch.
Du hast auch gar nichts getrunken zwischendurch.
Ja, wie soll ich? Ich habe ja gelesen.
Pause machen. Vielen, vielen Dank, Rolf May. Danke für diese Einblicke in die bayerische Seele und auch für diesen Hauch von bayouvarischem Sex heute Abend.
Das ja, es war ein bisschen explizit, aber mein Gott, das muss ja ein bisschen Sex wachsen.
Das Schöne ist, dass bei dieser bayerischen Verbrennung hat man es vielleicht gar nicht so richtig verstanden. Das ist ja vielleicht der Vorteil bei der ganzen Geschichte. Vielen, vielen Dank. Es war auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Farbe mal im heutigen Krimi-Abend. Und jetzt geht es gleich schon in zwei Minuten weiter, also keine lange Pause. Jetzt gleich kommt Peter Gudanska nochmal.
Danke, Meister.
Applaus für Holzmann.
Oh. Schau. Muss man der Mund drauf.
Gib noch.
Ja, hier der Mai.
Danke.
Mai, toll.
Ui. Ja.
Ein Meißner Wein.
Schön. Weiß nicht, was wir haben heute auch schon den Rosé davon getrunken.
Den hab ich für mich.
Ja, ehrlich?
Ja, der ist sehr gut. Den haben wir vorne.
Ich kann wieder so prima Winzergenossenschaft
hier am Kiel auch.
Dankeschön. Ich hoffe, es war.
Wir kommen gleich. Wir sehen uns gleich.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.